In diesem Jahr sind wir ja schwerpunktmäßig bei einem wichtigen Teil unseres Gemeindeauftrages. Der Auftrag unserer Gemeinde lautet, Jesus Christus nachfolgen, Gemeinschaft leben und Menschen dienen. Und wir haben in diesem Jahr einen starken Akzent auf dem Jesus nachfolgen. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Und da besonders auf das, was Jesus gelehrt hat. Was hat er seine Jünger gelehrt? Und da geht es auch darum, um die Frage, wie sollen wir denn leben? Das ist auch eine Frage, die die Philosophen stellen. Aber gerade auch wir als Christen haben uns diese Frage gefallen zu lassen. Wie sollen wir denn leben? Wir sind als Kirche in diesem Jahr stark unterwegs im Matthäusevangelium. Das ist das erste Buch im Neuen Testament. Und das ist geschrieben worden als Katechese, also als ein Unterrichtsmaterial für junge Christen. Und deswegen ist es auch gut, wenn man in diesem Buch sich auskennt. Und am Ende dieses Buches, dieser Beschreibung von dem Leben von Jesus aus der Feder des Matthäus, da ist ein Schlusswort, das es in sich hat. Und dieses Schlusswort gilt einem jeden Christen, der ernsthaft Nachfolger von Jesus sein will, der mit ihm unterwegs sein will. An diesem Auftrag kommen wir nicht vorbei. Er wird überschrieben mit der große Auftrag. Da sagt Jesus, geht hin zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin mitten unter euch, bis ans Ende der Zeit. Das ist kein Auftrag für einige Spezialisten-Christen, sondern für alle. Alle Christen brauchen diese Gnade, diesen Auftrag ernst zu nehmen, in ihrem Leben umzusetzen. Und wir haben es hier mit einem Befehlswort zu tun. Das ist nicht ein hätte, könnte, wäre nett, sondern es ist Befehl von unserem Herrn. Und es geht hier darum, also lehrt sie, halten alle Gebote. Wusstest du, dass du als Christ einige Dinge wissen musst und dass du dann auch entsprechend handeln musst? Darauf kommt es an im Leben. Paulus drückt das an einer Stelle so aus. Im Römer 6, da betont er ganz stark diesen Akzent des Wissens. In wenigen Versen kommt das Wort Erkenntnis, Wissen, meint hier es mal vor. Da geht es um die Frage, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne, sagt Paulus. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Nächste Woche werden wir Taufe haben. Das ist das, was es ausdrückt. Wir sind in Christus hineingetauft, in seinen Tod hineingetauft, sagt Paulus hier. Da geht es weiter. In Vers 5, ich überspringe mal was. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung gleich sein. Wir wissen, sagt er hier wieder das zweite Mal, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr leben. Und in Vers 9 oder Vers 8, sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht mehr stirbt. Der Tod kann hinfort nicht mehr über ihn herrschen. Als Christ brauche ich Erkenntnis, brauche ich Wissen, sagt Paulus hier. Du kannst Erfahrungen machen, die sind ganz wunderschön. Die sind gut und schön, es ist nichts dagegen einzuwenden. Aber diese Erfahrung auch geistlich einzuordnen, dafür brauchst du Wissen. Dafür brauchst du die Heilige Schrift. Du kannst nämlich auch einige Erfahrungen machen im okkulten Bereich. Übernatürliches. Wenn Leute richtig tief in okkulten Dingen drinstecken, die erleben Sachen, die kannst du mit menschlichem Wissen, mit menschlicher Erkenntnis nicht erklären. Ingolf Elze zum Beispiel hat mal berichtet, wie eine Frau, die eine ganz normale Frau, die tief in okkulten Dingen verhaftet war, übermenschliche Kräfte bekommen hat und einen Eichentisch hochgehoben hat. Das kann man nicht erklären. Tolle Erfahrung, könnte man sagen. Cool, so könnte ich mein Haus besser aufräumen. Geht vielleicht leichter. Diese Erfahrung musst du einordnen, musst sie messen an Gottes Wort. Und dann kannst du erkennen, dass es eine Macht aus der Finsternis ist, mit denen sollten wir als Christen besser nichts zu tun haben. Und das Zweite ist dann, aus diesem Wissen heraus, was wir vom Wort Gottes her haben, unser Leben entsprechend zu leben. Das ist dann die Frage der Ethik. Wie handle ich denn auch entsprechend? Und Matthäus hat das so aufgebaut in 5 Redeblöcken. Deswegen haben wir in diesem Jahr dieses Bild schon einige Mal gesehen. Die Big Five, 5 große Redeblöcke, die wir am Wickel haben. Einmal die Bergpredigt, das ist die erste große Rede in Matthäus 5 bis 7. die Jüngerrede in Kapitel 10, die Gleichnisrede in Kapitel 13. Wir sind jetzt momentan in der vierten Redeeinheit. Und im Matthäus-Evangelium hat Matthäus das so konzipiert, also auch literarisch so konzipiert, dass es eine Situation ist, wo die Jünger alleine mit Jesus sind. Das heißt also, er spricht hier direkt die Jünger an. Nicht das Volk, nicht die große Jüngerschar, die manchmal auch da waren und auch wieder weggegangen sind. Es gab einen engen Kern und die waren hier mit Jesus unterwegs. Und deswegen geht es hier um das Miteinander in der Gemeinde. Das ist das, was Jesus seinen Leuten mitgeben will für die Zeit nach dem Kreuz und der Auferstehung. Wo Jesus schon auch ein Wort benutzt, Ekklesia, das sind die Herausgerufenen, das sind die Leute, die zu ihm gehören, die eine ganze Gesellschaft prägen sollen mit der frohen Botschaft. Darum geht's. Und ein zentraler Vers in dieser ganzen Rede, der Höhepunkt gewissermaßen, ist der Vers 20, wo es heißt, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist das, was im Alten Testament erstrebenswert war. Die Gegenwart Gottes, das war das Entscheidende, darauf kam es an. Wenn Gott mit uns ist, dann ist alles okay. Wenn Gott nicht mit uns ist, dann haben wir ein Problem. Das hat Israel einige Male erlebt. Gott hat sich zurückgezogen. Dann wurden die Feinde stärker. Sie haben zu Gott geschrien, Gottes Gegenwart kam zurück und der Feind wurde wieder zurückgedrängt. Einige Male in der sichtbaren Welt, ganz klar erkennbar. Die Gegenwart Gottes, darauf kommt es an in der Gemeinde. Und Jesus hat darüber gesagt, dass das gefährdet ist. Die Einheit der Gemeinde, darum geht es in diesem Text an ganz, ganz vielen Stellen. Die Einheit ist gefährdet, wenn die Maßstäbe der Welt in die Gemeinde hineingedrängt kommen und diese Maßstäbe übernommen werden. Und das ist, man kann gewissermaßen sagen, dass Jesus sagt, wenn das in eurer Mitte normal wird, dann ist es doch klar, dass ich nicht mehr da bin. Man kann die Gegenwart Gottes kann man nicht daran festmachen, ob die Wunder da sind oder nicht da sind, ob die Kollekten gut sind oder nicht gut sind oder ob die Farbe oder der Putz von der Wand bröckelt. Das ist nicht die Frage, ob Gottes Gegenwart da ist, sondern es ist eine Frage der inneren Haltung, liebe Jünger, die ihr einzunehmen habt. Ein Umgang mit den Kleinen, mit den Schwachen, mit den Jüngern und mit den Brüdern, mit den Schwestern, die versagt haben, die schuldig an euch geworden sind. Vergebt ihr ihnen? Das ist die große Frage. Darum geht es in dieser ganzen Rede. Ich möchte heute mit euch einen Ausschnitt ganz präzise mir anschauen, unter der Überschrift Keiner darf verloren gehen. Das ist ein Teilabschnitt, der am Anfang dieser Rede steht, der es wirklich in sich hat. Jesus benutzt sehr drastische Bilder und am Schluss kommt ein sehr eindrückliches Gleichnis. Und das ist wieder ein Kontrapunkt, wie letzte Woche auch schon betont, zu den Werten, die in unserer Gesellschaft gelten. In unserer Gesellschaft ist es so, wenn du nicht mehr mitkommst, dann hast du halt Pech gehabt. Dann ist das so, dann hast du halt deinen Job verloren oder dann bist du nicht mehr dabei. Wer nicht mehr will oder nicht mehr kann, der muss halt ausgemerzt werden oder rausgenommen werden oder wie auch immer. Diese Woche hat es den Niko Kovac getroffen bei Bayern München. Für mich als Bayern-Fan, aber gestern war wieder besser. Ja? Also. Noch perverser ist es, wenn dieser Sozialdarwinismus in die Gemeinde hineinkommt, wo man unterscheidet zwischen verschiedenen Gruppen, wo die eine stärker ist als die andere und ganz, ganz, ganz furchtbar. Wo man sich gegenüber den Armen abschotten muss und wo man auf andere herabschaut. Jesus hat eine Gemeinde vor Augen gesagt, das ist meine Familie. Was für ein Anspruch. In dieser Gemeinderede geht es, in diesem Text geht es darum, dass keiner verloren gehen darf. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht manchmal auch mal vorkommen kann, dass jemand vom Glauben abfällt. Aber Jesus sagt ganz klar, das darf nicht passieren eigentlich. Das ist nicht das Ideal. Wenn ein Bruder oder eine Schwester sich verirrt, wenn sie am Glauben verzweifeln, dann hast du, lieber Jünger, hast du Verantwortung, alles dafür zu tun, was ihm hilft, mit Jesus in Kontakt zu bleiben. Und alles zu lassen, was ihn davon abhält. Ich möchte noch kurz erinnern, wie diese Rede begann. Jesus wurde gefragt, wer ist denn der Größte in eurem Reich Gottes? Und die Jünger fingen nämlich schon an, die Aufgaben, die Posten zu verteilen im Ministerien, die dann man in so einem Königreich dann auch hat. Und Jesus ruft ein Kind zu sich. Sagt, hey Kleiner, komm mal her, stell dich mal an meine Seite, ich brauche dich mal kurz als Anschauungsobjekt. Und zeigt auf den kleinen Jungen und sagt, wenn ihr nicht so werdet wie dieses kleine Kind, dann habt ihr im Reich Gottes, kommt ihr da nicht mal rein. Das ist das Szenario. Wer sich nicht erniedrigt, wer sich nicht selbst erniedrigt, der hat im Reich Gottes nichts. Wer sich erniedrigt, ist der Größte im Reich Gottes. Das ist die Kernaussage gewesen. Und jetzt steigen wir ein in Vers 6, wo Jesus sagt, wer bei einem dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals hängt und er ersäuft würde mehr, wo es am tiefsten ist. Wehe der Welt der Verführung wegen. Es muss ja Verführung kommen, doch wehe dem Menschen, der zum Bösen verführt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Und wenn dich dein Auge verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eines unter ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf dem Berge, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So ist es auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren würde. Jesus steht hier also, schaut das kleine Kind an, seine Jünger schauen es auch an, dieses schutzlose kleine Geschöpf, in der damaligen Gesellschaft eigentlich nicht viel wert. Und dann sagt er diese Worte, im Griechischen betont er das sogar auch. Wer auch immer, egal wer, ob das einer von euch Jüngern ist oder einer von draußen ist, wer auch immer eines dieser Kleinen, da wird er richtig zornig, so stelle ich mir das vor. Jesus wird richtig energisch. Wenn nur einer dieser Menschen dazu beiträgt, dass hier jemand verführt wird. Und hier steht ein Wort, im Griechischen, das kommt hier sehr oft vor in diesen Versen, das ist Skandalon. Unser deutsches Wort Skandal kommt daher. Und da habe ich jetzt dieses Bild, eine Mausefalle. Das ist mich eigentlich gemeint. Das ist ein Auslöser an einer Falle, an dem der Köder befestigt ist und der die Falle sofort zuschnappen lässt, wenn ihn ein Tier berührt. Es geht also um die Vorstellung, die auf ein Verhalten ausgerichtet ist, was andere Menschen dazu verführt, dass ihr Leben ruiniert wird. Und Ruin bedeutet in diesem Sinne, von Christus getrennt zu sein, sein Leben nicht mehr als Nachfolger zu leben oder es gar unmöglich zu machen, dass man erst Nachfolger wird. Dieses Wort, das im Deutschen weder durch Ärgernis noch durch Anstoß, noch durch Verführung, noch durch Verderben ganz übersetzt werden kann, bezeichnet offenbar den wundesten Punkt der Gemeinde. Jedes Mal, wenn er berührt wird, schmerzt und empört es Jesus. Jesus benutzt dieses Wort einige Male. Wenn jemand einen anderen verführt. Wenn du sagst, ach, kannst doch versuchen. So stelle ich mir das vor im Garten Eden. Diese Frucht. Kannst doch mal probieren. Hat Gott das wirklich gesagt? Zack! Und das kann sogar uns Christen passieren, was Jesus ja hier offensichtlich uns vor Augen führt. Sonst müsste er die Warnung nicht an uns aussprechen. Was leben wir so zusammen? Ist die Frage, die hier mitschwingt. Es ist ein Verhalten, das Menschen aus der Nachfolge Jesu herausdrängt. Es geht nämlich darum, wie gesagt, das Ziel dieses ganzen Textes, dass Menschen in Beziehung zu Christus kommen, dass er in unserer Mitte ist. Und mein und dein Verhalten kann dazu beitragen, dass eben Christus nicht mehr in unserer Mitte ist, dass die Beziehung zu Christus unmöglich wird für den einen oder anderen. Wie kann das passieren? Wie kann ich jemanden zum Bösen verführen? Eine Antwort dafür ist in Vers 10. Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet, sagt Jesus da. Verachtung, das ist eine Haltung, wo man von oben nach unten schaut, auf den anderen herab. Und es ist einer der effektivsten Wege, um Menschen in Zweifel und Bitterkeit zu stürzen und sie vom Weg des Geistes abzubringen. Wenn du sie auf sie herabschaust, wenn du nicht Menschen förderst, wenn du nicht Menschen hochhebst, wenn du nicht Menschen auf Augenhöhe begegnest, sondern drauf runterschaust, ach, der schon wieder, die schon wieder. Eine Haltung, wo du dich für etwas Besseres hältst. Wer ist denn der Größte unter uns? War ja die Haltung. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie die Jünger sich vorher Gedanken gemacht haben. Ich habe schon die meisten Wunder verbracht oder ich habe am meisten Geld eingesammelt oder was weiß ich. Wahrscheinlich bin ich der Größte im Reich Gottes und ich vielleicht darf Finanzminister werden, ich werde Außenminister und ich werde der Minister für Familiengerechtigkeit und Familien, was weiß ich, was alles. So habe ich mir das vorgestellt. Jesus muss offensichtlich seinen Jüngern sagen, das Böse wirkt auch in die Kirche, wirkt auch in der Kirche und auch in sie hinein. Weil es bis zum Ende fortbesteht und erst am Ende aller Ärgernisse und die da Gesetzlichkeit tun, ausgeräumt werden. Jesus muss seine Jünger warnen, dass sie sich zum Werkzeug des Bösen machen können. Man denke an Petrus. Jesus sagt, ich muss bald sterben. Petrus sagt, das sei dir nicht, das darf dir auf keinen Fall passieren. Jesus dreht sich auf dem Absatz und sagt, weiche hinter mich, Satan. Stell dir mal vor, du bist mit Jesus unterwegs und Jesus sagt sowas zu dir. Alter Schwede. Er denkt so, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich habe dich doch lieb, ich will nicht, dass du stirbst. Aber er hat sich hat Jesus quasi ein Angebot gemacht, und das ist der Sterben am Kreuz. In der Apostelgeschichte wird berichtet von einem, die hatten da eine ziemlich interessante Kollektenmethode. Die haben nämlich ihre ganzen Häuser verkauft, die Grundstücke verkauft und alles den Aposteln zu Füßen gelegt. Und einer hat gesagt, oh, ist echt krass, was ich jetzt für einen Riesenpreis für unser Grundstück bekommen habe. Ich tue so, als würde ich 100% geben, ich gebe aber nur die Hälfte. Was genau ist, steht da glaube ich nicht. Aber auf alle Fälle versucht er ein bisschen zu tricksen. Hananias und Sapphira. Hananias zieht sein Ding durch. Petrus begegnet ihm und sagt, Hananias, warum hat Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast, etwas Geld für den Acker zurückbehalten hast? Krass. Das ist 2-3 Kapitel weiter, nachdem der Heilige Geist auf alle gefallen ist, alle vom Heiligen Geist erfüllt waren und alle in Sprachen gebetet haben und den Herrn gepriesen haben und alles Halleluja. Da ist es passiert. Könnte das uns auch passieren? Ja, könnte uns auch passieren. Das ist eine Warnung, was Jesus hier sagt. Und die Folge, die Jesus sagt, es ist besser, mit einem Mühlstein um den Hals in die Tiefsten des Meeres geworfen zu werden. Es gab damals unterschiedliche Mühlsteine. Man hatte so einen für den Hausgebrauch. Aber hier steht ein Eselsmühlstein. Das ist so ein richtig fettes Stein, so ein richtig fetter Stein, der von einem Esel bewegt werden musste. Und wenn du mit so einem Ding um den Hals tauchen gehst, schlecht. So ein Mensch sollte besser im Meer ertränkt werden. Das Meer war für die Juden ein Ort, von dem man Angst hatte. Der war nicht so, wenn wir heute sagen, hey cool, ich gehe ins Meer und ich gehe zum Urlaub und ich sitze am Strand. Und so. Das ist für uns was Schönes häufig. Aber im Judentum ist das die Bedrohung. Das Meer wurde als Bedrohung wahrgenommen. In der Offenbarung heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Da kommt es auch vor. Alle Sonnenanbeter und Strandleute ganz entspannt bleiben, das ist ein Bild. Ja? Also ich glaube, im Himmel wird es auch schön sein und vielleicht gibt es auch einen Sandstrand mit so tiefem Wasser vielleicht, keine Ahnung. Auf alle Fälle, es geht nicht darum, dass Gott das Meer doof findet, aber dass das Meer ist ein Bild für Bedrohung, für Tod, für Unberechenbarkeit. Im Himmelreich, in diesem Geistlichen, ist es ein Ort, wo es diese Bedrohung, wo es kein Meer mehr gibt, wo es keine Angst mehr gibt. Das Meer ist der Ort, wo ein Jude auf keinen Fall sein wollte und schon gar nicht sterben wollte. Dieses Bild vom Ertränktwerden, das haben teilweise die Römer getan mit Menschen, die sie zum Tode verurteilt haben. Das war für die Juden ein Bild für die absolute Vernichtung. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtet von einem Aufstand in Galiläa, bei dem die Galiläa die Anhänger des Herodes in die Tiefen des Galiläischen Meeres ertränkt haben. Das war kurz vor der Geburt Jesu passiert. Das war gewissermaßen im kollektiven Gedächtnis des Volkes. Da ist das doch mal passiert. Da haben sie doch mal diese Gegner alle im Meer versenkt. Das war so schrecklich. Wir haben auch solche Daten in unserer Geschichte, die in unserem kollektiven Gedächtnis sind, an die sich jeder erinnert. Und das knallt Jesus seinen Jüngern vor die Ohren. Wie können wir damit umgehen? Ich weiß nicht, wie es dir geht. In mir weckt dieser Text wirklich Ehrfurcht. Wie kann ich das bloß vermeiden, denke ich da so spontan. Okay, ich soll nicht auf andere herabsehen, halt verstanden. Aber es hinterlässt trotzdem noch so ein mulmiges Gefühl. So. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich meine, ich gehe gerne schwimmen und so weiter, aber die Vorstellung, so ein Ding um den Hals, macht jetzt nicht gerade Lust auf mehr. Im doppelten Sinne. Und wie soll ich damit umgehen? Noch mehr Kontrolle? Soll ich mein Leben noch mehr kontrollieren? Auf keinen Fall mehr sündigen? Wie funktioniert das? Noch mehr Gesetze? Brauchen wir noch mehr Gesetzlichkeit? Vor allen Dingen, wenn wir dann noch die Verse 8 und 9 dazu nehmen. Wenn deine Hand oder dein Fuß dich verführt, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast. Und die Augen, dann sollst du sie rausreißen. Ja, stell dir das mal vor. Da würde hier nur noch eine Nase sein heute. Jesus hat diese Worte schon mal benutzt im Matthäus-Evangelium, in der Bergpredigt. Hat er gesagt, da ging es um den Zusammenhang mit dem Ehebruch. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in der Hölle geworfen werde. Wenn man sich die ganzen brutalen Bilder mal vor Augen führt, dann ist ja eigentlich die Frage, wo hört denn das dann eigentlich auf? Okay, dann habe ich vielleicht keine Hände mehr, keine Füße mehr, keine Augen mehr. Ja, aber dann? Was ist denn, ich sündige mit meinem Denken, ich sündige mit meinem Herzen. Soll ich mir das Herz rausreißen? Wenn all das, mit dem ich schon gesündigt habe, ja, ehrlich, dann wäre vielleicht auch die Nase über. Oder meine Haare oder was weiß ich was. Das ist skurril, das Bild, was Jesus uns hier vor Augen malt. Und die Frage, wo hört denn das auf? Wie oft habe ich schon gesündigt? Wie oft hast du schon gesündigt, wenn du ehrlich mit so einem Spiegel guckst? Wo hört das auf? Ich kann mich noch so anstrengen und ich komme an den Punkt, wo ich sage, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich trage Verantwortung für andere und auch für mich selbst. Und diese Mahnung, die diesen Text mitschwingt, wenn du ein Leben in Sünde führst und darin verharrst, dann gefährdest du dich und dein Leben und auch das Leben von anderen. Das Leben in Sünde ist sehr gefährlich für dich und für andere Christen. Was aber ist die Antwort? Was ist die Lösung auf dieses Problem, auf diese Seelennot, die ich dann in mir selber spüre, wenn ich diesen Text lese? Ich will eine Antwort versuchen. Jesus hat gesagt, dass das Kennzeichen für echte Größe, haben wir in der letzten Woche uns angeschaut, Vers 4, das echte Zeichen für Größe ist Demut. Wer sich nun erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Es geht also um diese Haltung, demütige Haltung. Und ein Kennzeichen für Demut ist der Umgang mit anderen Menschen, mit den Kleinen und mit den Kindern. Demütige Menschen schauen nicht auf andere herab. Demütige Menschen schauen nicht auf die Kinder herab, sondern sie heben sie hoch und schauen ihnen in die Augen und sagen, hey, schön, dass du da bist. Ist auf Augenhöhe, im Idealfall. Ein anderes Zeichen für Demut ist der Umgang mit der eigenen Schwäche. Jesus hat hier von Umkehr gesprochen. Ein wirklich demütiger Mensch hat sein Versagen in die Augen geschaut und ist umgekehrt und hat von Gott Gnade empfangen. Ein demütiger Mensch muss nicht ständig sein Versagen abstreiten und verleugnen. Er ist nicht blind und defensiv, wenn es um seine Schwächen geht. Wenn man das immer vertuschen muss, was ich schon wieder als verkehrt gemacht habe, dass ja keiner mitkriegt. Ein demütiger Mensch kann zu seinen Fehlern stehen. Ein gutes Beispiel ist Petrus. Petrus, kurz bevor Jesus hingerichtet wird, ist er da bei diesem Feuer, wo Jesus dann verhört wird, auch im Präteritum, in einer Umgebung im römischen Palast. Wort fällt mir gerade nicht richtig ein, merkt ihr? Was? Präfektorium, dankeschön. Das hat mir jetzt gefehlt. Also Petrus ist dort am Feuer, Jesus wird verhört und dann kommen da Leute auf ihn zu und sagen, bist du nicht auch mit diesem Jesus von Nazareth unterwegs gewesen? Nein! Dreimal, sagt er das, auf keinen Fall. Was wäre das für eine Chance fürs Evangelisieren gewesen, oder? Was für eine Chance? Er hat total verkackt. Hat versagt. Vorher, ja, Jesus, ich werde mit dir sterben. Hat es nicht hingekriegt, hat versagt. Warst du nicht auch mit diesem Jesus von Nazareth? Übrigens ein ganz krasser Spruch, finde ich. Steht auf dem Grabstein von Johannes Rau. War dieser nicht auch mit dem Jesus von Nazareth? Den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. War der nicht mit diesem Jesus unterwegs? Und Jesus versagt. Petrus versagt, nicht Jesus. Und da kann man sich die Frage stellen, ja, und kriege ich jetzt Mühlstein und Hals? Einer von seinen Kumpels, der Judas, der hat das genauso gelebt. Der hat nicht Mühlstein im Hals gemacht, sondern der hat sich erhängt. Der hat keine Hoffnung mehr gehabt für sich. Ich habe versagt, ich habe Gott verraten, ich muss jetzt sterben. So stelle ich mir es vor. Auch sehr dramatisch. Aber Petrus begegnet Jesus ein zweites Mal. Und Jesus fragt ihn, hast du mich lieb? Dreimal. Und jedes Mal sagt Jesus dann, weide meine Lämmer. Hat er zweimal dann, zwei, dreimal sagt er das im Zusammenhang. Poimaino, das griechische Wort, das heißt behüten oder leiten als Hirte. Zu wem sagt Jesus das? Zu demjenigen, der einige Tage vorher so krass versagt hat. Jesus sagt damit Petrus, weil dein Versagen das Größte war, aber wenn du jetzt umkehrst, dann kannst du der beste Leiter sein. Du hast verstanden, Petrus. Du weißt, wie es den Leuten geht, die versagt haben. Weil du den größten Fehler gemacht hast, wenn du dann umkehrst, dann kannst du der beste Leiter in meiner Kirche sein. Nichts prädestiniert dich mehr für einen Dienst im Reich Gottes und nichts gibt dir mehr Autorität, in das Leben von anderen hineinzusprechen, als wenn du deine Fehler in meine Gnade eintauchst. Das ist das, was Petrus uns hier vor Augen führt. Das ist das, was, glaube ich, auch bei den Jüngern mitschwingen muss, sonst hältst du so einen Text gar nicht aus. Dass hier der gnädige und barmherzige Gott vor mir steht, der das zu mir sagt. Wo ich hinkommen kann mit all meiner Schuld, all meinem Versagen und meine Fehler in seine Gnade eintauchen kann. Und das wird zu meiner Stärke, das wird zu etwas, wo ich etwas sagen kann, wo ich hineinsprechen kann in das Leben von anderen. Einer meiner Freunde, Jürgen Schönagel, war jahrelang Alkoholiker, hat gesoffen ohne Ende. Jesus hat ihn frei gemacht vom Alkohol und er hat jahrzehntelang jetzt für das Blaue Kreuz gearbeitet in Ostdeutschland. Hat Menschen aus dem Suff herausgeholt, aus Drogen rausgeholt. Wenn der mit den Jungs im Knast gesprochen hat, dann haben wir als Theologiestudenten nur staunend daneben gestanden, wie der eine Brücke bauen konnte in das Leben dieser Drogenabhängigen, in das Leben dieser Mörder und Vergewaltiger, weil er selber da war. Was für ein Zeugnis. Stell dir mal vor, wo denkst du in deinem Leben, wo ist der größte Fehler, den du begangen hast? Wo ist deine Schuld so groß, dass sie dich erdrückt? Und jetzt möchte ich dich einladen, geh damit mal zum Kreuz, zu seiner Gnade, zu dem Gott, der dir gnädig ist. Dann hast du etwas erlebt an Heilung, an Wiederherstellung. Das ist das, was in diesem Text mitschwingt. Es geht darum, dass wir diese Haltung haben. Mit unseren Versagen auch so offen, transparent umzugehen, dass wir nicht andere von Christus wegstoßen, sondern dass wir sie einladen damit. Und das ist auch etwas, was Paulus ganz konsequent gemacht hat. Wo er sagt zum Beispiel im ersten Korintherbrief, denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Eigentlich bin ich frei, sagt er, aber ich mache mich selbst zum Knecht, damit ich viele gewinne. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. An späterer Stelle sagt er, es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst kein Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Da ging es um die Frage nach Götzenopferfleisch und dem Umgang damit. Wenn du die Freiheit hast, Götzenopferfleisch zu essen, was in der damaligen Kultur völlig normal war, weil es alle getan haben, aber es deinen Bruder vom Glauben wegbringt, dann lass es bitte lieber, sagt Paulus. Weil du könntest Anstoß sein, du könntest jemanden verführen. Wir sollten uns fragen, wo werde ich selber meinem Bruder zum Anstoß? Wo werde ich meiner Schwester zu einem Anstoß? Und das ist ein Wort, was auf uns eine große Auswirkung hat, wie wir damit umgehen. Welche Verantwortung wir haben. Und dann kommt dieses, ab Vers 10, dieser Text, wo Jesus sagt, ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters. Da geht es um die Kleinen, die man nicht verachten soll. Aus diesem Wort Jesu geht hervor, dass jeder Jünger in der Obhut eines bestimmten Engels steht. Da kommt dieser Gedanke her, dass jeder hat einen Engel. In der Apostelgeschichte wird das auch ausgedrückt, als Petrus einmal nach einer langen Zeit frei geworden ist und die haben für ihn gebetet, haben da gar nicht mit gerechnet. Er steht vor der Tür, klopft an und dann sind die ganz überrascht. Als sie die Stimme des Petrus erkannten, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündet, Petrus stünde vor der Tür. Das ist die Dienerin dort im Hause gewesen. Sie aber sprach zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es sei sein Engel. Die haben gedacht, da steht der Engel des Petrus vor der Tür, weil Petrus ist wahrscheinlich schon tot. Das war das, was ihn erwartet hat. Hier in diesem Text ist die theologisch-biblische Grundlage für eine Vorstellung, dass jeder Mensch einen Engel hat. Das ist nicht eine schöne Vorstellung, wenn du dich zu den Geringen, wenn du dich gering fühlst, dass es einen Engel gibt, einen Boten Gottes, der in der unsichtbaren Welt auf dich achtet. Und das Gleichnis vom verlorenen Schaf, was dann folgt, macht noch deutlicher, wie kostbar der in der Welt scheinbar wertlose Mensch in den Augen Gottes ist. Gott steht auf der Seite der Kleinen und der Geringen. Gottes Recht ist Armenrecht ist Gottes Recht. Wer die Kleinen und Armen verachtet, der verachtet Gott. Und das ist eine Drohung für diejenigen, die sich gegen die Armen und Unterdrückten herausstellen. Und am Ende dieses Textes in Vers 14 heißt es dann, so ist es auch nicht der Wille bei unserem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren würde. So schlägt das Herz des Vaters im Himmel. Gott ist kein Unternehmer, der nach Effizienzkriterien hin ausgerichtet ist und überall nach Einsparungsmöglichkeiten sucht. Er hat keinen evolutionären Blick, wo er nur auf die Starken schaut und die Schwachen, die sind halt verloren, die werden abgeschrieben. So läuft das in dieser Welt. Was verloren ist, was abgeschrieben ist, was schwach ist, wird aussortiert, wird wegrationalisiert. Menschen werden nach Kennzahlen und Statistiken beurteilt. Das betrifft nicht nur die Wirtschaft, sondern auch den sozialen Bereich in unserer Gesellschaft, wo nach ökonomischen Zahlen, Daten und Fakten beurteilt wird. Gott ist anders. Das ist nicht effektiv, 99 Schafe zurückzulassen und das eine zu suchen. Hätte noch nicht mal die Garantie, dass er das findet. Gott, der Vater, wird hier mit einem Hirten verglichen, wird zum Vorbild vor unsere Augen gemalt. An vielen Stellen wird dieses Bild auf Jesus ausgelegt als Hirten. Aber wenn wir den Vater mal vor Augen behalten und uns dann die Frage stellen, wie hat Gott es denn geschafft, um dich und mich, um uns, die wir verlorene Schafe waren, zu finden. Er hat es so gemacht, dass er Jesus, seinen Sohn, der der wirklich ultimative Hirte ist, weil er nämlich als Hirte zugleich Schaf geworden ist. Darüber haben wir in der letzten Woche im Philipperbrief nachgedacht. Gott selbst hat sich entäußert, das heißt, er wurde beraubt seiner göttlichen Gestalt und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Gott gab in Person von Jesus sein Gottsein auf und ist uns damit zum Vorbild geworden. Jesus hat als Mensch in der Verbindung mit dem Heiligen Geist gelebt, war abhängig vom Heiligen Geist, wie wir auch. Jesus hat nicht mehr alle göttlichen Eigenschaften gehabt, als er auf der Erde war. Und wir feiern dieses Wunder im Advent in einigen Wochen wieder. Lauren Daigle drückt das in ihrem wunderschönen Weihnachtslied so schön aus. Come and see what God has done. Schaut euch das an, was Gott getan hat. The story of amazing love. Die Geschichte von einer unglaublichen Liebe. Das Licht der Welt wird für uns gegeben. Jesus, der Hirte, wurde zum Schaf und er wurde das Lamm, das geopfert wurde und war damit das verlorene Schaf auf dem Abfallhügel von Jerusalem, außerhalb der Stadtmauern. Und da ist kein Hirte gekommen. Und da ist kein Hirte gekommen und hat ihn gerettet. Er hat gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es gab keine Rettung. Warum? Er starb für dich und für mich, damit wir gefunden werden können. Gott, der Vater, hat in seiner Liebe hier uns etwas vor unsere inneren Augen gemacht, an einer Retterliebe, der wir uns anschließen dürfen. Der Auftrag der Jünger ist jetzt klar. Sie sollen den Mitjüngern, den Geschwistern, die abtrünnig geworden sind, die drohen, dass sie vom Glauben abfallen, hinterhergehen in dieser suchenden Liebe. Es kann keine Gleichgültigkeit geben unter uns Christen. So nach dem Motto, ja, ist okay, wenn 3 sich taufen lassen und einer davon abfällt, dann haben wir immer noch 2, die bei der Gemeinde dabei sind. Das ist nicht die Haltung, die Jesus uns hier erlaubt. Wir gehen hinterher, wir suchen, wir ermutigen, wir hinterfragen uns, wo wir anderen im Weg stehen. Dieser Text macht deutlich, dass die Gemeinde ein Ort sein soll, wo wir den anderen, besonders die Kleinen und die Schwachen, schützen und bewahren. Dass wir sie nicht zur Sünde verführen. Und Gott, das ist der zweite Punkt, ist wie ein Hirte. Seine Liebe ist absolut individuell. Jeder Einzelne ist es wert, dass Gott ihm hinterhergeht. Und wenn er noch so gering ist, Gott ist geduldig. Diese suchende Liebe. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir wollen jetzt gleich ein Lied singen. Ich gedacht habe, das ist vielleicht wie so aus der Perspektive eines Schafes. Ein Bekenntnis. Wir haben das Abendmahl gefeiert, wir haben gefeiert, dass Gott uns gesucht hat und uns gefunden hat, dass er in der Lage war, uns neues Leben zu geben, dass er uns nach Hause geholt hat und dass es ihn alles gekostet hat. Und ich möchte dich einfach einladen, dass wir jetzt einfach erstmal mit einer Zeit des Gebetes starten, wo du dein Herz prüfst vor Gott, wo sind da Dinge in meinem Leben, wo ich Sünde erlaubt habe, wo ich Haltung erlaubt habe, wo ich Gnade brauche. Und dass du das mit Gott besprichst. Und wenn du merkst, du kommst da alleine nicht los, dann kommst du gerne danach zum Gebet oder gehst zu einem Bruder, einer Schwester und betest zusammen, dass Gott dir vergibt, dass du einen neuen Anfang haben kannst. Und wenn du hier in diesem Gottesdienst bist und sagst, ich bin wie eines dieser verlorenen Schafe, ich habe das Gefühl, ich habe mich im Leben verheddert, habe keine Beziehung mehr zu Gott, dann darf ich dich jetzt im Auftrag von meinem Herrn rufen. Ein Gebet ist er entfernt von dir. Wenn du dein Herz öffnest für das Gebet, was wir dann zusammen beten, dann kommst du nach Hause. Und das darf ich tun. Lass uns in eine Haltung des Gebetes kommen. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir so sehr dafür, dass du uns neues Leben geschenkt hast durch das, was Jesus möglich gemacht hat. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du unser Leben durchleuchtest, wo da Dinge sind, die wir zugelassen haben, die wir erlaubt haben, die für uns und für andere Menschen zu einem Hindernis werden. Ich bitte dich um Gnade in meinem Leben und für jeden Einzelnen von uns. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns diese demütige Haltung schenkst, dass wir